Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Okay, ihr Lieben, wir befinden uns in der Predigtreihe Endlich zu Hause. Und ja, da schauen wir uns Themen an, die relevant sind für das Haus Gottes, für die Gemeinde Gottes. Und wir haben uns auch immer wieder Themen aus den Pastoralbriefen angeschaut. Und diese Predigt schließt die Predigtreihe ab. Das ist also die letzte Predigt dieser Predigtreihe. Und gleichzeitig ist es die letzte Predigt für mich hier als einer der Pastoren in der Overflow-Kirche. Ja, danke schön. Der ein oder andere sagt, puh, zum Glück. Aber ich komme bestimmt wieder. Okay, ihr Lieben, wir haben uns unterschiedliche Themen angeschaut und heute soll es um das Gebet der Gemeinde gehen. Das Gebet der Gemeinde, das ist so das Thema. Und ihr kennt das ja von mir, ich habe nicht ein Thema, was ich primär predige, sondern einen Bibelvers, den ich Vers für Vers durchgehe. Und dieser Bibelvers, der spricht von dem Gebet in der Gemeinde. Und das wollen wir uns anschauen. Und ich lade dich ein, jetzt Gottes Wort aufzuschlagen in 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2 und da die Verse 1 bis 8. Und ich lade dich ein, das kennt ihr ja auch von mir, dass wir aufstehen, denn es ist das Wort unseres Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist der König, er ist der Regent, er ist der einzig wahre Gott, Vater, Sohn und Geist. Und er spricht in seinem Wort zu uns. Also hör Gottes unfehlbares, irrtumsloses Wort. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, ein Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Und wir beten noch, Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du sprichst. Und wir danken dir, dass du uns so eine mächtige Waffe gegeben hast, das Gebet. Lehre uns, zeig uns heute neu, was es bedeutet, zu beten. Was die Kraft des Gebets ist, worin die Kraft des Gebets liegt. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst und ich bete, dass jeder, der dich noch nicht kennt, der noch nicht von Neuem geboren ist, noch nicht gerettet ist, dass du heute ziehst und dass du rettest und dass du durch deinen Geist Herzen aufmachst. Darum bitte ich dich, verherrliche du dich und nimm diese Predigt als ein Opfer an, das dir gefällt. Darum beten wir im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Dass Sie sehr gerne hinsetzen. Genau, also wir sprechen über das Gebet in der Gemeinde. Und dieser Vers, dieser Bibelabschnitt, der zeigt uns tatsächlich, was wir tun sollen als Gemeinde, wenn wir beten. Für wen wir beten sollen, sagt uns die Bibelstelle auch. Die Bibelstelle sagt uns sogar, warum wir beten sollen. Welche Herzenshaltung wir im Gebet haben sollen und wie wir beten sollen. Und dieser Text ist ja Teil von dem 1. Timotheusbrief und ich hatte das letzte Mal, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen, auch aus dem 1. Timotheusbrief gepredigt. Und das ist ein Brief von Paulus an den jungen Pastor Timotheus, der die Gemeinde in Ephesus geleitet hat. Und so schreibt Paulus hier und der erste Punkt, er erklärt, was die Gemeinde tun soll, wenn sie zusammenkommt. Hier sagt Paulus dem Timotheus, der Gemeinde in Ephesus und heute auch uns. Und in den Worten von Paulus spricht nicht irgendein Mensch oder irgendein kluger Mann, sondern Gott selber, es ist Gottes Wort. Also was sollen wir tun, wenn wir zusammenkommen? Paulus sagt, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Wenn Paulus hier spricht, dass er uns dazu ermahnt, dann ist das nicht eine nette Bitte. Ja, mach das mal bitte. Ich bitte dich. Bring doch mal den Müll raus, mach doch mal hier, erneuere mal das, ja, streich mal die Wände an in der Gemeinde. Nein, wenn Paulus von Ermahnen spricht, dann benutzt er das Wort Parakaleo, das ist ein Drängen. Ich dränge dich dazu, ich ermahne dich, bitte, 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 vor allen Dingen, betet. Vor allen Dingen, wenn die Gemeinde zusammenkommen soll, dann soll die Gemeinde dafür bekannt sein, dass sie eine betende Gemeinschaft ist. Gott hat zwei Dinge angeordnet für seine Kirche. Gott hat zwei Dinge seiner Kirche gegeben und das ist das Gebet und die Verkündigung des Wortes. Wir denken manchmal, naja, was wir alles brauchen, damit wir Menschen in die Kirche holen, damit wir Menschen erreichen, wir brauchen dies und das und jenes. Aber Gott hat zwei einfache Mittel eingesetzt, damit wir unseren Auftrag erfüllen. Und das ist das Gebet und die Verkündigung des Wortes. Klingt simpel, aber es sind die mächtigsten Waffen, die wir haben. Wenn die Gemeinde zusammenkommen soll, dann soll sie beten. Was passiert beim Gebet? Ja? Wir lenken den Blick weg von uns und richten uns auf den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn die Gemeinde zusammenkommen soll, Vers 1, dann geht es um Gott und nicht um Menschen. Es ist Gottesdienst. Und deswegen soll die Gemeinde sich fokussieren. Sie soll auf Gott schauen. Und wenn Paulus hier spricht, dass wir in unterschiedlichen Formen und Arten beten sollen, dann gibt Paulus uns jetzt nicht eine Liturgieanweisung, ja, dass sie sagen, erstmal flehen und dann Gebete, Fürbitte, Danksagungen, sondern er sagt, Leute, wenn ihr zusammenkommt, dann betet in allen Formen und Arten. Betet, betet, betet. Und es gibt ja ein paar sogenannte Bibellehrer, die sagen, wir müssten nicht mehr bitten als Gläubige des Neuen Testaments. Wir haben schon alles, wir empfangen einfach. Ja. Es ist ja schon vollbracht, da wird durch einen Bibelvers die Bibel falsch interpretiert. Ja? Es ist vollbracht, ihr Lieben, es ist vollbracht, am Kreuz ist es vollbracht, aber die Bibel lehrt sehr klar, welche Position wir haben. Wir sind nicht Gott und wir befehlen Gott nichts und Gott ist kein Supermarkt, Edeka, wo du hingehst und sagst, ich schnapp mir jetzt mal dies und jenes. Nein! Du bist ein Geschöpf, geschaffen aus dem Staub der Erde, errettet aus Gnade, aber du kommandierst Gott nicht rum, du proklamierst nicht rum und sagst, Gott, ich befehle dir, du machst das und das. Nein! Was will Paulus, wenn wir zusammenkommen? Dann sollen wir flehen. Also flehen ist noch heftiger als bitten. Flehen ist, du legst alles in die Waagschale und sagst, Gott, ich bitte dich, greif ein! Das ist das Gebet des Neuen Testaments. Flehst du Gott an, dass er wirkt? Bittest du Gott, dass er eingreift in der Gemeinde, in deiner persönlichen stillen Zeit? Und dann sagt Paulus, ja, sprecht Gebet und Fürbitte. Ja, warum? Weil Menschen gerettet werden sollen, weil wir einen Auftrag haben. Wir kommen zusammen, wir haben einen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen als ganze Kirche und wir können diesem Auftrag nur gerecht werden, wenn wir zu dem Gott gehen, der allein fähig ist zu retten und wir bitten, dass Gott rettet, wir bitten, dass Gott eingreift, wir bitten, dass Gott unsere Regierung segnet, unser Land segnet, dass Gott unsere Kirche erweckt. Wir sollen eine Versammlung sein, die voll ist mit Flehen, Fürbitte, Gebete und Danksagungen. Wovon ist dein Gebetsleben geprägt? Und wenn wir so mal analysieren und schauen, wovon ist das Gebetsleben in unserer Gemeinde geprägt? Ist es mehr von bitte, bitte, bitte mach das und das und das und das geprägt oder bringen wir Gott auch Danksagungen dar? Gott möchte uns ermutigen durch sein Wort, ihm zu danken, ihm zu danken. Wenn du heute aufgestanden bist und nicht tot bist, hast du einen Grund zu danken. Das heißt, dass unsere Tage gezählt sind und dass Gott den Tag anordnet, an dem du stirbst. Dass du jetzt gerade hören kannst oder sehen kannst oder vielleicht sogar beides, ist, weil Gott es gerade gibt. Du hast einen Grund zu danken. Und du hast einen Grund zu danken, wenn du errettet bist. Also wenn du keinen Grund hast zu danken, wenn du errettet bist, dann hat niemand einen Grund zu danken. Du hast einen Grund zu danken, weil deine Ewigkeit sicher ist in Christus. Du bist gerettet und auf dich wartet nicht Zorn, sondern Herrlichkeit und Gnade und Erbarmen. Du hast einen Grund zu danken. Kommst du in die Gemeinde und sagst, oh, jetzt schon wieder so früh am Morgen, 10 Uhr und oh, die Musik und oh, die Predigt, die geht wieder so lang. Oder kommst du rein und sagst, boah, ich freue mich, diesen Gott zu danken, weil er Gnade hat mit mir. Lass uns beten, lass uns eine Gemeinschaft sein, die voll ist mit Gebet. Was würde passieren, wenn wir diese Anordnung von Gott selber neu ernst nehmen und unsere Gemeinde neu beleben mit Gebet, unsere persönlichen stillen Zeiten neu beleben mit Gebet? Ihr Lieben, ich glaube, dass unser Leben anders aussieht. Ich glaube, dass unser Land anders aussehen wird, wenn wir das beherzigen. Weil wir verstehen müssen, das ist die stärkste Waffe. Das ist die stärkste Waffe, die wir haben, neben der Verkündigung des Wortes Gottes. Und jemand, der diese Waffe wunderbar begriffen und verstanden hat, war der Reformator John Knox. Das war der Reformator von Schottland. Er lebte im 16. Jahrhundert und er hatte die Botschaft der Rettung allein aus Gnade gehört und angenommen. Er war begeistert davon, dass die Schrift allein auf dem Fundament der Schrift stehen soll und nicht auf menschliche Tradition. Und John Knox, er betete zu Gott. Weißt du, was er gebetet hat? Er hat gesagt, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Gib mir Schottland oder ich sterbe. Hat der Gott irgendwie befohlen, irgendwas zu tun? Nein. Hat der Gott erpresst? Nein. Er hat alles in die Waagschale gelegt und er war am Flehen und hat gesagt, Gott, ich wünsche mir so sehr, dass Schottland errettet wird. Herr, ich bitte dich, greif ein. Greif ein. Und lass mich dir eins sagen, also seine Gebete haben wirklich was bewirkt. Die Reformation hat Schottland erfasst. Jetzt gibt es eine Menge liberale Kirchen in Schottland, aber Gott möge Gnade schenken. Gott möge Schottland wieder neu heimsuchen mit seiner Herrlichkeit und seinem Evangelium. Das möge er auch in unserem Land tun. Amen. John Knox wusste, dass seine Gebete keine Kraft haben. Keine Kraft. John Knox wusste, dass seine Predigt keine Autorität, keine Kraft hat. Er wusste aber, dass der Dreieine Gott des Evangeliums die Predigt und das Gebet angeordnet hat und dass Gott daraufhin handeln möchte. Unser Gebet, das Gebet der Gemeinde ist nicht kraftvoll, weil wir so toll sind, weil wir so gesalbt sind, sondern unser Gebet ist so kraftvoll. Gebet ist so kraftvoll, weil wir zu jemandem beten, der fähig ist, alles zu tun. Und das hat John Knox verstanden. Er hat nicht viel von sich gedacht, sondern viel von Gott. Er kam zu Gott und hat gebetet und er hat ihn gesehen und es wird überliefert, dass die schottische Königin Mary Stuart über John Knox gesagt hat, sie war nämlich katholisch und wollte die Reformation nicht, dass sie gesagt hat, also ich fürchte die Gebete von Knox mehr als alle Armeen Europas zusammen. Das ist heftig, oder? Ich fürchte ein Gebet, meine ich sogar, dass sie das gesagt hat. Ich fürchte ein Gebet von John Knox mehr als alle Armeen Europas zusammen. Warum waren diese Gebete so gesalbt, so stark? Weil John Knox wusste, zu welchem Gott er betet. Also was sollen wir tun, wenn wir beten? Wir sollen in allen Formen und Arten Gott anrufen und bitten, dass er wirkt. Und Gott hat verheißen, dass er auf die Gebete seines Volkes antworten wird. Also was sollen wir tun? Ihr habt es gehört. Für wen sollen wir beten? Für wen sollen wir beten? Vers 1b und 2 sagt uns tatsächlich, für wen wir beten sollen. Für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit. Für wen betest du? Betest du für alle Menschen? Also mir fällt es nicht schwer, für meine Frau zu beten, weil ich sie liebe. Mir fällt es auch nicht schwer oder mir würde es wahrscheinlich nicht schwer fallen, für meine Kinder zu beten, wenn ich Kinder habe, oder für meine Nachbarn zu beten, Freunde, Leute, die ich gern habe. Aber wir beten ja eigentlich nicht gerne für die Leute, die uns nicht so mögen, die nicht so cool drauf sind, die uns vielleicht sogar hassen und uns was Böses wollen. Sollen wir auch für die beten? Ja, Gottes Wort sagt, ja, bete für alle. Puh, das ist doch ganz schön herausfordernd, oder? Also sollen wir auch für die Islamisten beten, die Christen verfolgen? Bete für alle. Sollen wir für unseren Arbeitgeber beten, der uns schikaniert? Ja, bete für alle. Sollst du für die Regierung beten, die du nicht gewählt hast? Ja, bete für alle. Und alle meint wirklich alle. Und vielleicht fällt dir das schwer und sagst, boah, der eine oder andere sagt, ich bete gerne für die Regierung. Toll, Hammer. Der andere sagt, boah, die Gesetze und die Gebote, so gottlos und so, ich bete nicht gerne. Aber alle meint wirklich alle, ja? Und alle Gruppen, alle Menschen. Wenn dieser Bibeltext hier von alle spricht, dann meint er nicht jedes einzelne Individuum. Das ist wichtig zu verstehen. Gott will nicht, dass du für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten betest. Ja, weil dann würdest du Stunden über Stunden über Stunden über Stunden beten. Das ist hier nicht gemeint, sondern es geht hier um alle Arten von Menschen, alle Gruppen von Menschen. Schließ nicht irgendwelche Leute aus deinem Gebet aus. Ja, für die Afghanen bete ich nicht. Nee. Hey, du sollst für alle beten. Nee, für die Chinesen, da bete ich nicht, diese Kommunisten. Du sollst für alle beten. Du sollst für alle beten. Du kannst nicht für jedes einzelne Individuum beten, das ist auch nicht die Aussage des Textes, sondern du sollst niemanden ausschließen in deinem Gebet und sagen, nee. Und ich zeige immer dahin, weil ich die Folie sehe, schaut dahin. Ja. Meine Frau hat mir immer gesagt, du zeigst immer auf dem Bildschirm, dann gucken die Leute nach hinten. Also wenn ich so mache, dann wisst ihr, dass wir dahin gucken. Also, der Paulus schreibt dem Timotheus in der Zeit, als Nero Kaiser war. Und wisst ihr, Nero war, gelinde gesagt, jetzt kein easy netter König, kein easy netter Kaiser. Er hat die Christen verfolgt wie kein anderer. Nero hat männliche Christen als lebendige Fackeln verwendet. Paulus schreibt diese Worte an die Gemeinde in Ephesus und auch an uns, an alle Christen zu aller Zeit. Und ich kann mir vorstellen, wie sie diese Worte gelesen haben. Damals war es so, dass die Worte des Alten Testaments und auch die Worte der Apostel und die Briefe des Neuen Testaments vorgelesen wurden in der Gemeinde. Ich kann mir vorstellen, wie sie das gehört haben und gesagt haben, was? Ich soll für Nero beten, der meinen Freund angefackelt hat. Ich soll von Nero beten, der Christen abmetzelt und abschlachtet und der das Volk Gottes hasst. Ich soll für Nero beten. Ja, wir sollen für alle beten. Wir sollen selbst für die Verfolger der Christenheit beten. Wir sollen für alle beten. Wir sollen keine Gruppe ausschließen in unserem Gebet, weil sie uns nicht passt, weil wir sie nicht mögen. Und die Bibel nennt tatsächlich auch einen Grund hier in Vers 2, am Ende von Vers 2, warum wir beten sollen, nämlich, und du siehst es hier in dem Vers 2, damit wir, wie heißt es hier? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Dieses Gebet für die Regierung, wir sollen für alle Gruppen beten, niemanden ausschließen, aber ganz besonders sollen wir für die Regierung beten. Warum? Weil Gott daraufhin wirken möchte und weil Gott dieses Gebet für die Regierung angeordnet hat in seiner Gemeinde, damit seine Gemeinde das Evangelium verkündigen kann. Damit seine Gemeinde ein ruhiges und stilles Leben führen kann. Und ruhig und still klingt vielleicht für dich ähnlich, aber im Griechischen meint das ruhige Leben hier, was mit ruhig angesprochen ist, ruhig vor äußeren Umständen, vor Krieg oder vielleicht Gesetze, die auf die Gemeinde einwirken. Wir sollen beten für die Regierung, damit das nicht passiert, damit wir ein ruhiges Leben leben können. Und wir sollen beten, damit wir ein stilles Leben führen können, und diese Stille bezieht sich auf uns dann, auf uns persönlich, auf die innere Stille. Wir sollen beten, damit wir das Evangelium verkündigen können, sollten es nicht als selbstverständlich sehen, dass wir Religionsfreiheit haben in Deutschland. Das haben Menschen erkämpft. Wir sollten das nicht als etwas Selbstverständliches annehmen, dass das Evangelium der Gnade verkündigt wird. Es gab Menschen, die auf die Knie dafür gegangen sind, die Hände gefaltet haben und Gott angefleht haben, dass Gott wirkt. Und da sollen wir uns einklinken. Und wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann sollen wir beten für die Regierung und Gott wird daraufhin wirken. Und wir sollen beten für die Regierung, ob sie uns nun passt oder nicht, damit wir ein Leben in aller Gottseligkeit führen können. Gottseligkeit kannst du mit Gottesfurcht übersetzen oder Heiligkeit, ja, dass du ein heiliges Leben führen kannst. Wir sollen für die Regierung beten, damit wir Christen unseren Glauben ausleben können und nicht zur Sünde verführt werden. Ja? Wenn ich beispielsweise da an Ärzte denke, ja, dann beten wir für die Regierung, dass sie Ärzte nicht dazu zwingt, irgendwie Abtreibungen durchzuführen und zu morden damit. Wir sollen für die Regierung beten, damit sie Prostitution stoppt und verbietet. Das wird aktuell besprochen in der CDU. Lasst uns dafür beten, dass es passiert und dass der Menschenhandel ein Ende hat. Lasst uns für unsere Regierung beten. Wenn wir hören, dass Deutschland als das Bordell Europas bezeichnet wird, dann können wir doch nicht hier sitzen und sagen, ja, Hauptsache mir geht's gut. Dann müssen wir auf die Knie gehen und beten. Wir wollen kein Land voll Perverse sein, wir wollen ein Land sein, das Gott anbetet und ehrt. Amen. Und dann beten wir aber auch, dass wir unseren Glauben ausleben können in würdigem Ernst. Damit die Menschen, die um uns herum sind, nicht sagen, oh, was ist das denn für ein Vogel? Sondern damit sie uns sehen und nach diesem Gott fragen, den wir ehren und anbeten. Und damit sie ihn dann auch verehren. Betest du für Friedrich Merz? Wie oft betest du für Friedrich Merz? Ja, hast du gesagt. Betest du für sein Kabinett? Betest du dafür, dass Friedrich Merz errettet wird? Dass er Wiedergeburt erlebt? Lasst uns beten für unsere Regierung. Lasst uns beten, denn Gott hat es so angeordnet für uns. Und es schadet uns nicht, es segnet uns im Endeffekt ja nur. Wenn wir beten, wir hatten jetzt so ein Gebetsteil und wir haben eigentlich ein Gebetsteil jeden Sonntag, dann kann ich Gott nur dafür danken, weil es genau das ist, was Gott will, dass wir tun. Gott will, dass wir beten, dass wir ringen. Wir sollten das nie abschaffen, dass die Gemeinde zusammenkommt und mit Fürbitten und Anliegen zu Gott kommt und sie uns bringt, weil Gott will, dass wir das tun, wenn wir Gottesdienst feiern. Und weil Gott in seinem ewigen Plan bestimmt hat, dass er auf unsere Gebete antworten möchte. Also, was sollen wir tun? Wir sollen in allen Formen und Arten beten zu Gott. Für wen? Ja, wir sollen für alle beten. Keine Gruppe ausschließen, besonders sollen wir für die Regierung beten. Und warum sollen wir beten? Der dritte Punkt, warum sollen wir beten? Die Bibel nennt uns tatsächlich vier Gründe, warum. Der erste Grund ist, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Warum sollen wir beten? Weil Gott es will. Ja, und wenn Gott es will, dann mache ich es. Er ist doch der Herr. Wenn er was sagt, dann mache ich. Und das Gebet ist angenehm. Guck mal, die Bibel sagt, dass wir, die Gläubige des Neuen Testaments, Priester sind. Und ein Priester bringt Opfer dar. So ein Priester im Alten Testament hat Opfer dargebracht zur Ehre Gottes und ist eingetreten für sein Volk quasi. Und wir als Priester des Neuen Testaments, und das ist nicht nur der Pastor oder Pastoren, sondern das sind wir alle, die wir an Jesus Christus glauben. Ja, du bist ein Priester. Du sollst Gott Opfer darbringen. Das heißt, wenn du sonntags in die Gemeinde kommst, dann denke daran, dass du ein Priester bist, der das heilige Privileg hat, Gott Anbetung und Opfer darzubringen. Opfer, die Gott gefallen. Gebete für alle Menschen. Gott will es. Und Gott wird dadurch verherrlicht. Durch deine Fürbitte für die Regierung verherrlichst du Gott. Weil du deutlich machst, dass all die Hoffnung und alles Leben allein von Gott kommt und von niemandem sonst. Also warum sollen wir beten? Weil Gott es will. Warum sollen wir beten? Vers 4, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will alle Menschen beten, retten. Und wir sollen beten. Gott will alle Menschen retten. Und er schließt keine einzige Gruppe aus. Als Paulus diese Worte geschrieben hat an Timotheus, da hat er in dem Wissen diesen Brief geschrieben, weil er wusste, in der Gemeinde in Ephesus gibt es sogenannte Judaisten, die nur geglaubt haben, dass Juden gerettet werden. Nur wenn du ein Jude bist, wirst du gerettet, weil das ist das bessere Volk. Paulus sagt, nö, alle möchte Gott retten. Jede Gruppe, nicht eine bestimmte Nation, sondern aus allen Nationen will Gott retten. Judaismus, klare Abfuhrteil, bam. Und die andere Lehre war der Gnostizismus. Und das waren so die Esoteriker unter den Christen, die Hypercharismatiker unter den Christen. Und die haben gesagt, pass mal auf, Gott möchte nur eine gewisse spirituelle Elite retten. Also die, die spirituell besonders weiterentwickelt sind. Und die wird Gott dann retten. Blödsinn! Gott will von allen Menschen, von allen Sorten und Arten Menschen retten. Und deswegen sollen wir das Evangelium allen Menschen verkündigen, ohne Ausnahme. Deswegen sollen wir für alle beten, ohne Ausnahme. Heißt das jetzt, dass alle gerettet werden? Nö, das heißt es nicht, denn noch einmal, definiere alle. Wen meint er? Er nennt bestimmte Gruppen. Er meint alle Arten und Gruppen von Menschen. Er wird nicht jeden Chinesen retten. Er wird auch nicht jeden Afghanen und jeden Deutschen retten. Aber er wird aus jeder Nation, jeder Sprache, jedem Volk Menschen retten. Das siehst du auch in Offenbarung 7, Vers 9. Du kannst gerne deine Bibel aufschlagen in Offenbarung 7, Vers 9. Hier heißt es dann am Ende, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus den Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron, vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen, waren in ihren Händen. Gott rettet aus jeder Nation und aus jedem Stamm und aus jedem Volk. Es heißt nicht, dass er alle aus der Nation rettet, sondern aus jeder Nation. Und vor dem Thron Gottes am Ende, da wird jede Nation vertreten sein. Da wird es keine Nation geben, die nicht vertreten ist. Weil Gott will aus allen Gruppen, allen Arten Menschen retten. Und Gott will gleichzeitig auch, und deswegen werden nicht alle gerettet, Gott will, das ist schwer für uns zu verstehen, das sagt die Bibel aber, Gott will sich durch den Heilsplan offenbaren. Römer 9, Vers 22 bis 23 spricht sehr klar davon, dass Gott durch die Rettung von Menschen seine Gnade und Barmherzigkeit offenbaren möchte. Aber Gott möchte auch seine Gerechtigkeit und Heiligkeit offenbaren. Und das wird er tun, indem er Menschen richtet und verdammt. Lies nach, Römer 9, Vers 22 bis 23. Und wir lesen auch in der Bibel, dass Gott erwählt. Ja, kannst du nicht wegdiskutieren, steht halt einfach schwarz auf weiß da. Vor Grundlegung der Welt. Wissen wir, wen Gott erwählt? Nö. Ist das unser Job, zu urteilen, wer erwählt ist und wer nicht? Nein. Wir haben einen ganz klaren Job, allen Menschen zu verkündigen. Für alle Menschen zu beten. Rettung, das macht Gott. Lass das Gott mal machen. Ja? Lass ihn einfach mal machen. Mach du einfach deinen Job. Bete für alle. Und verkündige das Evangelium allen, denn alle sollen hören. Und aus jedem Stamm und jeder Nation wird Gott Menschen retten. Also warum beten wir? Weil Gott es will. Weil Gott alle Menschen retten möchte. Weil Vers 5 und Vers 6, weil das Evangelium die treibende Kraft ist. Darum sollen wir beten. Vers 5 und 6 macht uns deutlich, wir müssen beten für unsere Regierung. Warum? Weil Klimaschutz uns nicht retten wird. Wird uns nicht retten. Ist vielleicht nicht schlecht, ne? Klima zu schützen, aber retten wird uns das nicht. Die LGBTQ+, Ideologie wird uns nicht retten. Wird keinen retten. Irgendwelche Philosophien, menschliche Philosophien, wird keinen Menschen retten. Esoterik, das wird keinen retten. Mohammed. Und der Koran kann niemand retten. Niemand kann dadurch gerettet werden. Durch den Buddhismus kann keiner gerettet werden. Durch irgendwelche Achtsamkeitsübungen. Niemand wird dadurch gerettet. Gerettet werden wir allein durch den einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Und dieser eine Mittler ist Jesus Christus allein. Und deswegen müssen wir beten, weil wir wissen, dass Deutschland Rettung braucht. Weil wir wissen, dass alle Gruppen von Menschen Rettung brauchen. Uns soll es darum gehen, dass alle das Evangelium hören und dass alle gerettet werden. Durch den einen Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der nicht nur ein Mensch ist, sondern der ewige Gott ist, der Mensch wurde, um Sünder zu retten. Und das Zentrale beim Gebet, bei der Verkündigung, bei allem, was die Kirche tut, ist die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz ist nicht etwas, was für Anfänger ist, ja. Du musst dich bekehren und du brauchst das Kreuz und dann ist das Kreuz egal. Sondern die Botschaft vom Kreuz steht im Zentrum der Kirche. Das ist der größte Schatz, den wir haben. Ja? Wir beten und wir haben das Kreuz vor Augen und wir sehen hier, wie es hier in diesem Vers heißt, dass Christus sich selbst als Lösegeld gegeben hat für alle zur rechten Zeit. Das ist der Schatz, den wir haben. Das ist die Grundlage, warum wir hier stehen dürfen und zu Gott rufen dürfen und beten dürfen. Weil Christus den Zorn Gottes getragen hat, damit Sünder gerechtfertigt werden. Wenn du hier bist und noch nicht an Jesus Christus glaubst, wenn du noch nicht errettet bist, dann kann es sein, dass Menschen für dich gebetet haben, dass du hier hinkommst, dass du diese Predigt hörst. Vielleicht hat deine Mutter, dein Vater oder sonst wer für dich gebetet, genau das getan, was wir hier lesen. Damit du das verstehst, damit Gottes Geist es dir offenbart. Denn, und das möchte ich dir sehr klar sagen, du wirst einmal vor dem lebendigen Gott stehen. Und du wirst vor ihm vergehen. Du wirst vor ihm vergehen. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Alle deine Gedanken, alle deine Worte, all deine Taten werden offenbar werden. Und es wird sehen, jeder wird sehen, dass du böse bist und Verdammnis verdienst. So wie jeder einzelne Mensch von uns. Jeder. Die Bibel ist da sehr klar. Aber es gibt einen Weg zur Rettung. Es gibt einen Weg, wie du dem Zorn Gottes entkommen kannst. Und das ist, indem du auf Jesus Christus schaust. Und Jesus Christus bittest, dass er dir deine Sünden vergibt. Weil Jesus Christus starb am Kreuz, stellvertretend für Sünder. Damit Sünder quasi gerettet werden, weil die Schuld auf Christus geladen wird. Und was wir bekommen, wenn wir an Jesus Christus glauben, ist seine Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und du kannst auf einmal bestehen vor dem lebendigen Gott und du bist kein Sünder mehr, der gerichtet wird und der den Zorn Gottes abbekommt, sondern ein geliebtes Kind Gottes, das Gnade empfängt. Wenn du hier bist, und verstanden hast, ich brauche Rettung, ich habe diese Rettung, ich habe diese Gewissheit des ewigen Lebens noch nicht. Jesus Christus ist noch nicht der Herr meines Lebens, dann bitte ich dich im Auftrag von Gott selber, ja, lass dich retten. Der Lieben, wir sollten als Kirche nie vergessen, dass diese Botschaft der Kern ist, warum wir da sind. Wir sollen diese Botschaft nicht weichspülen. Es soll immer noch das Evangelium sein, das wir predigen. Das Evangelium eckt an. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit für die Welt. Aber für die, die errettet werden, ist sie die größte Weisheit, der größte Schatz, den es gibt. Also warum beten wir? Wegen dem Evangelium, weil Christus für alle gestorben ist. Für die Chinesen, für die Afghanen, für die Diktatoren, für alle. Und warum beten wir? Weil Gott die Botschaft, die er uns hier gibt, bestätigt hat mit dem Siegel der Apostel, mit einer apostolischen Autorität. Vielleicht denkst du dir, was hat das denn jetzt mit Gebet zu tun und so? Ja, schau mal hier in Vers 7. Paulus sagt, dass er all das sagt als Herold und Apostel und dass er von Gott dazu bestellt wurde. Das heißt, Paulus sagt nicht, betet als Gemeinde für alle Menschen, wegen dem Evangelium und so, als netter Mensch, als guter Prediger, sondern er sagt es als Apostel, der von Gott selber eingesetzt wurde. Das steht hier im Passiv, dieses Wort. Das heißt, er hat gar nichts gemacht. Es war nicht seine Entscheidung, ich werde Apostel. Sondern Jesus Christus hat ihn, der dreieine Gott, hat ihn selber eingesetzt für den Aposteldienst. Hier in Kapitel 1, Vers 1 liest du es auch noch. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Befehl Gottes. Apostel im Neuen Testament, zur Zeit des Neuen Testaments, waren Menschen, die der Garant dafür sind, dass Gottes Offenbarung und Evangelium verkündet wird. Du kannst es nachlesen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da heißt es, dass die Gemeinde anhaltend darin weitergemacht hat, das Brot zu brechen, Gemeinschaft zu üben, zu beten. Und sie blieben in was? In der Lehre der Apostel. Damals gab es das Alte Testament nicht. Das Alte Testament gab es. Das Neue Testament gab es noch nicht. Das heißt, sie hatten das Alte Testament und die Lehre der Apostel. Die Apostel waren die Verkündiger des Neuen Testaments. Und mit dem Tod des letzten Apostels ist der Kanon abgeschlossen. Es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, oh, ich bin ein Apostel. Da habe ich innerliche biblische Schmerzen. Apostelgeschichte 2 sagt, dass das Fundament, die Grundlage gelegt wurde, Vergangenheit, auf Grundlage der Apostel und Propheten. Wir legen nicht immer wieder eine neue Grundlage. Oh, ich habe jetzt eine neue Offenbarung, ich bin ein Apostel. Denn einem Apostel musst du dich unterordnen, weil er verkündigt 1:1 Gottes Wort. Lasst uns vorsichtig sein mit dem Begriff Apostel. Lasst uns nochmal neu studieren, was die Bibel überhaupt darüber sagt. Die Lehre der Apostel, die Autorität der Apostel ist eng verbunden mit der Autorität des Neuen Testaments. Also warum sollen wir beten? Weil Gott es bestätigt durch Apostel, die er selber eingesetzt hat. Nicht irgendein Mensch sagt das, ja, das sind nicht nette Philosophien. Es ist Gott, der das sagt. Betet, liebe Gemeinde, bete, bete, bete. Das ist der Grund, warum du da bist. Das ist der Grund, warum wir hier sind, um zu beten. Du bist ein Priester und du sollst die Opfer bringen, die Gott gefallen. Du sollst beten, weil Gott bestimmt hat, daraufhin zu handeln. Okay, der letzte Punkt. Wie sollen wir denn als Gemeinde beten? Wie sollen wir denn als Christen beten? Ja? Der letzte Punkt, der letzte und vierte Punkt. Wie sollen wir beten? Genau. Vers 8. Also, wie sollen wir beten? Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Wie sollen wir beten? Wie soll das Gebet aussehen in der Gemeinde? Zwei Gedanken dazu, die Gott uns selber gibt in seinem Wort. Der erste Punkt, ich will nun, dass Männer an jedem Ort beten. Da steht Männer. Amen. Interessant. Amen, sagt jemand. Das ist ja schon mal ein Punkt, ne? Es wird ja sehr in Zweifel gezogen, jeder kann ja sein, was er will, ne? Mann, Frau und sonst was. Aber die Bibel geht davon aus, dass es Mann und Frau gibt und nicht Mann und Frau und hast du nicht gesehen. Es gibt nur Mann und Frau. Und Gott hat eine Ordnung gestiftet und wir sollen in dieser Ordnung beten, die Gott selber eingesetzt hat. Lies mal diese Verse, lies mal die Verse danach. Gott hat dich als Mann, lieber Mann, dafür eingesetzt, dass du deine Verantwortung einnimmst in Gemeinde und Familie. Das ist eine Verantwortung, die einer Frau nicht gegeben ist in der Art und Weise. Weil du bist ein Mann. Eine Frau ist eine Frau. Wir sind völlig gleichwertig. Mann und Frau sind völlig gleichwertig, aber nicht gleichartig. Wir haben auch nicht dieselben Rollen. Gott hat klar darüber gesprochen. Wir sehen es schwarz auf weiß und müssen es nur lesen. Also, lieber Mann, Gott sagt dir in seinem Wort, dass du die Hände aufheben sollst und leiten sollst, vorangehen sollst in deiner Familie. Versteck dich nicht hinter deiner Frau. Sag nicht, ja, meine Frau betet. Es ist die Aufgabe des Mannes, das Haupt der Familie zu sein. Du bist der Priester deiner Familie. Heb die Hände und ruf Gott an. Es ist deine Aufgabe. Es ist deine Verpflichtung. Gott wird dich am Tag des Gerichts nach vorne bitten und sagen, wie hast du das gemacht? Wie hast du geleitet? Man kannst du nicht sagen, ah, aber meine Frau, die ist viel dominanter und viel bla bla bla. Es interessiert keinen. Es interessiert einfach keinen. Deine Aufgabe bleibt klar und deutlich. Adam und Eva, ja, da war es doch so, Eva hat doch die Frucht gegessen als Erste. Und wen ruft er zu sich? Eva? Nein, Adam. Adam sagt, die Frau. Aber Gott macht deutlich, Junge, du hast die Verantwortung. Und vielleicht kennt ihr die Stelle in Richter 4 und 5 von Deborah. Interessant, dass Deborah nicht als Richterin bezeichnet wird, sondern als Prophetin. Habt ihr das mal gelesen? Sie ist keine Richterin, sondern Prophetin. Sie richtet, ist aber keine Richterin, sondern Prophetin. Und Barak kommt zu Deborah und sagt, du, ich brauche deine Hilfe und deine Unterstützung. Und Deborah sagt, ja gut, aber dann wird man sich lustig machen über dich, ne? Weil eine Frau hat den Sieg quasi errungen. Und sie kämpfen und sie erringen den Sieg für Israel. Und wer hat die Verantwortung? Lies mal Hebräer 11, die Glaubenshelden. Weißt du, wer da angesprochen wird? Nicht Deborah, sondern Barak. Warum? Weil die Bibel frauenfeindlich ist. Nein! Die Bibel sagt sehr klar, dass Mann und Frau in Christus ist weder Mann noch Frau. Wir sind alle gerettet allein aus Gnade, aber wir haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Funktionen. Das heißt aber nicht, dass ein Mann weniger wert ist als eine Frau und eine Frau weniger wert ist als ein Mann. Ihr Lieben, die Bibel spricht in ein paar Versen danach davon, dass die Frau durch Kindergebären hindurch gerettet wird. Ja, und da gibt es viele Menschen, die das extra falsch verstehen wollen. Was die Bibel sagt ist, wenn du betest, wenn du Gott dienst in der Gemeinde, dann brauchst du nicht irgendeine Position, sondern die Position, das, was Gott dir gegeben hat als Mutter, darin will Gott dich retten und gebrauchen für Gebete. Deswegen ist dieses Thema wichtig, wenn wir über Gebet sprechen, weil es eine Ordnung gibt, die Gott gestiftet hat. Weil Gott Mann und Frau ganz spezifisch mit den Aufgaben und mit den Ämtern, die er ihnen gegeben hat, gebrauchen will. Und so ist es auch beim Mann. Ja, du kannst als Mann keine Kinder gebären. Und du wirst auch nie die Beziehung zu den Kindern haben, die eine Mutter zu ihrem Kind hat. Als Mutter bist du die größte Evangelistin, die größte Lehrerin für dein Kind. Diese Rolle kann kein Mann ausfüllen. Ist der Mann jetzt weniger wert deswegen? Nein. Nein. Gott hat uns gemacht als Mann und Frau. Und das ist etwas sehr Gutes und wir dürfen das neu entdecken, diese Schönheit entdecken und darin beten. Und Gott wird daraufhin antworten, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Liebe Männer, steht auf, erhebt eure Hände und betet. Geht voran. Geht voran. Sehr gut. Geht voran. Und dann der zweite Gedanke, wie wir beten sollen. Wir sollen mit heiligen Händen beten. Das heißt, wir sollen so beten, dass unser ganzes Leben ein Gebet ist. Es bringt nichts, in die Gemeinde zu kommen und zu sagen, ich heb die Hände. Und mit den Händen habe ich davor ein Porno gesehen. Das sind schmutzige Hände. Vielleicht hebst du die Hände und hast alles Mögliche gemacht. Ja, in der Gemeinde hast du dich vielleicht wie ein Engel benommen und die Woche davor wie ein Teufel. Das ist ein Gebet, was Gott nicht will. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute das in Ephesus damals gehört haben, dass sie beten sollen für Nero und dann haben sie die Hände hochgehoben und hatten so einen Zorn, weil sie gesagt haben, dieser Nero, der schlachtet uns ab, aber ich bete halt, weil du das gesagt hast, Gott. Aber das will Gott nicht. Er will, dass wir beten ohne Zorn und Bitterkeit, ohne Zweifel. Wenn du das Haus Gottes betrittst, dann lass Zorn und Zweifel draußen. Meine ich jetzt damit, oh, wir dürfen nicht kommen, wie wir sind. Ja, natürlich dürfen wir kommen, wie wir sind, aber Gott will uns nicht so lassen, wie wir sind. Ne? Wenn du betest, betest du mit Zorn in deinem Herzen oder mit gereinigten Händen durch das Blut des Lammes. Wenn du zur Gemeinde kommst, dann nicht, weil dieses Gemeindehaus irgendwas Besonderes ist, dieses Gemeindehaus kann abgerissen werden, da ist nichts Heiliges dran. Es ist trotzdem Gnade, ne? Also es soll nicht abgerissen werden. Aber wenn wir hier zur Gemeinde des lebendigen Gottes kommen, dann begegnen wir Gott und die Versammlung der Heiligen ist der Tempel Gottes im Neuen Testament, sagt die Bibel. Das heißt, es ist ein heiliger Ort und dann wollen wir heilige Hände erheben und wir wollen uns heiligen für diesen Gott, den wir ehren und anbeten wollen. Gott will, dass wir heilige Hände aufheben, ob du Mann bist oder Frau. Ja, du sollst ein heiliges Leben führen, ohne Zorn und Zweifel. Leg das alles ab, leg das alles ab und erheb deine Hände und bete. Das ist das, wie Gott will, dass die Gemeinde betet. Das ist das, wie Gott will, dass du in deiner stillen Zeit betest. Was sollen wir tun? In allen Formen und Arten beten, weil wir wissen, dass Rettung allein und dass die Kraft allein und die Herrlichkeit allein in Gott liegt. Für wen sollen wir beten? Für alle Menschen, für alle Gruppen von Menschen, für alle Sorten von Menschen, für alle Arten. Selbst die, die uns auf die Nerven gehen. Und ganz besonders für die Regierung. Warum sollen wir beten? Wegen dem Evangelium. und wie sollen wir beten? In der Ordnung Gottes und in einem heiligen Leben. Und Gott liebt es, Sünde zu vergeben, weil er ein gnädiger und heiliger Gott ist. Also ganz praktisch. Wenn du betest, dann vergiss nicht, dass Gott einen Plan hat vor Ewigkeit. Ja? Hat er einen Plan gestiftet. Gott kennt die Zukunft, er weiß jedes Detail, er hat jedes Detail angeordnet. Aber Gott hat beschlossen, auf dein Gebet hin zu wirken. Vor Ewigkeiten hat er gesehen, dass du beten wirst und er hat bestimmt, dass er auf dieses Gebet hin reagiert. Warum? Weil wir so viel Macht haben, weil wir so souverän sind? Nein, weil der souveräne Gott Menschen gebrauchen will, weil er dich so sehr liebt und dich gebrauchen will. Dein Gebet will er gebrauchen. Bete mit diesem Wissen. Bete für die Regierung. Lasst uns beten für unser Land. Unser Land braucht es. Unser Bundeskanzler braucht es. Lasst uns beten in der Gemeinde. Lasst uns mehr für unsere Regierung beten. Gott hat doch eine Verheißung gegeben, dass er daraufhin wirken wird. Lasst uns beten und heilige Hände aufheben. Und das will ich tun. Ich ermutige euch aufzustehen, das mitzunehmen für eure persönliche stille Zeit und zu beten. Und ich werde jetzt so einen doppelten Aufruf machen an mein Gebet für die Regierung. Und ich bitte dich, wenn du kannst und wenn du magst, deine Hände zu erheben zu dem lebendigen Gott. Und Gott, wir beten, Herr, wir beten für unsere Regierung. Du hast gesagt, wir sollen für unsere Regierung beten. Du hast eine Verheißung gegeben. Und so wollen wir heilige Hände erheben. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du unseren Bundeskanzler Friedrich Merz begegnest. Wir bitten dich, dass du ihn rettest. Wir beten, dass du alle Mitglieder des Bundeskabinetts, dass du sie segnest, dass du ihnen Weisheit gibst. Herr, wir wollen beten und segnen, weil du gesagt hast, dass wir daraufhin ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottesfurcht und würdigem Ernst leben dürfen. Und so bitten wir dich, Herr. Wir bitten dich, wir wollen dich bitten, wie John Knox gebetet hat für Schottland. Gott, gib uns Deutschland. Herr, rette Deutschland, wir bitten dich. Herr, wir bitten dich, rette Deutschland. Schenke eine neue Reformation, dass wir uns wieder neu dem Wort Gottes hinbeugen. Schenke eine neue Reformation, damit Menschen gerettet werden und deinen Namen ehren. Schenke eine neue Reformation, damit unsere Regierung dich als ihren Herrn bekennt. Herr, wir bitten dich, erbarme dich über Deutschland. Herr, erbarme dich über uns als Gemeinde. Schenk du Gnade. Schenk du Gnade, Herr. Herr, du hast allein die Fähigkeit zu retten und so beten wir. So beten wir, dass du all das, was wir tun mit dem Kaffee und mit all den Programmen, die wir haben, dass wir das Evangelium verkünden, unserem Auftrag gerecht werden, damit du Menschen rettest, Gott. Herr, wir bitten dich, rette, streck deine Hand aus und rette. Wir flehen dich an, weil du es angeordnet hast. Wir bitten dich, rette und segne unser Land. Und wenn du hier bist, und du bekennst Jesus Christus noch nicht als Herrn, du bist dir nicht sicher, ob du gerettet bist, ob du Vergebung deiner Schuld und Sünde hast. Vielleicht bist du hier und weißt nicht, ob du verloren gehst in Ewigkeit oder gerettet bist für immer. Wenn du dir nicht sicher bist und wenn du die Erlösung in Jesus Christus annehmen möchtest, wenn du Vergebung deiner Schuld haben möchtest, dann sage ich dir das, was Jesus gesagt hat. Kehr um und glaub an das Evangelium. Kehr um und glaub an das Evangelium. Bekehrung ist nicht etwas, dass ich meine Hand hebe und irgendwas sage. Das ist nicht Bekehrung. Bekehrung ist, dass ich mit all meinem Herzen und mit all dem, was ich bin, Christus als Herrn anrufe und sage, bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Es ist nicht eine Formel, die ich ausspreche, sondern diese ernste Bitte, bitte rette mich. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und gerettet kannst du nur werden, wenn du erkennst, dass du Schuld hast. Und wenn du das noch nicht erkannt hast, dann bete ich für Gott, dass dir die Augen geöffnet werden. Denn es gibt keinen Mensch, der keine Schuld hat. Und deswegen frage ich hier in der Runde, gibt es jemanden, der Rettung in Jesus Christus haben möchte, der Vergebung seiner Schuld haben möchte, der noch nicht weiß, ob er errettet ist und diese Rettung haben möchte? Gibt es jemanden hier? Dann streck bitte deine Hand aus. Ich möchte das ganz klar sehen. Okay, folgendes. Wir machen jetzt folgendes. Ihr kommt nach vorne bitte, wenn ihr euch gemeldet habt. kommt jetzt bitte nach vorne. Ich weiß, es ist ein bisschen herausfordernd, nach vorne zu kommen, aber komm nach vorne. Manchmal brauchen wir das, dass uns jemand zuspricht, dass wir errettet sind, weil wir schon längst errettet sind und Zweifel haben. Aber ich bitte dich, komm nach vorne und hier beim Gebetspunkt werde ich mit dir reden. Ich werde dir aus der Bibel zeigen, was Errettung wirklich heißt. Und wir werden beten. Und Gott ist treu und gerecht. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird er uns retten. Dann wird er uns retten. Bitte kommt hier nach links, ich komme gleich dazu. Und Herr, wir beten für jeden, der noch nicht errettet ist. Wir beten, dass du rettest, dass du Augen öffnest. Und wir danken dir und beten dich an. Amen.